Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich finde diesen Sonntag schon etwas Besonderes. Er hat drei Namen, zumindest drei geläufige Namen, die man so im Kalender findet. Totensonntag, Ewigkeitssonntag oder auch Christkönigsfest. Bei vielen kreisen heute die Gedanken um Sterben und Tod. Sie fragen sich, wen haben wir verloren? An wessen Grab haben wir gestanden? Und auch wir hier gedenken ja nachher in der Fürbitte der im vergangenen Jahr Verstorbenen aus unserer Mitte. Aber das Evangelium des Sonntags ist keine Beerdigung. Es stellt uns eine Hochzeit vor Augen. Wir haben es eben gehört, das Gleichnis vom Reich der Himmel. Und wenn Jesus vom Himmel spricht, also von Gottes neuer Welt, in der aller Abstand zwischen Gott und den Menschen überwunden ist, in der er König ist und regiert für alle sichtbar, dann hat er oft das Bild einer Hochzeit verwendet, eines Festes. Und damit sind wir beim Thema des Christkönigsfestes oder des Ewigkeitssonntags. Dieser Sonntag weitet unseren Horizont über den Tod hinaus. Und wir fragen, was trägt wirklich? Unser Leben ist endlich. Was folgt daraus? Und dazu erzählt Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis. Da beschreibt er mit sehr einfachen, aber anschaulichen Worten etwas Einzigartiges, nämlich wie das Reich Gottes oder wie Gottes Wirklichkeit in unser Leben hineinkommt. Fesselnd und faszinierend und zugleich immer wieder neu auch beunruhigend und geheimnisvoll. Mit Gleichnissen ist das ja so eine Sache. Man kann über sie stolpern, wenn man sie nicht sachgemäß deutet. Es gibt verschiedene Arten von Gleichnissen. Da ist zum Beispiel die Allegorie. Das ist etwa das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Das hat man vor Augen, wenn man in der Kapelle im Haus der Stille sitzt. Das ist eine Allegorie. Da werden die einzelnen Bestandteile der Geschichte gedeutet. Der Felsen bedeutet das und die Raben das und die Dornen jenes. Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen oder von den Freundinnen der Braut, wie das eben in der Kinderbibel hieß, dieses Gleichnis ist keine Allegorie, wo man bei jedem Symbol fragen kann, was bedeutet das? Was bedeuten die Lampen, oder besser gesagt die Fackeln? Was ist das Öl? Was ist die Tür? Wer versucht, jede Einzelheit dieses Gleichnis zu deuten, der wird stolpern. Hier werden zum Beispiel die Klugen dafür belohnt, dass sie sich asozial verhalten, dass sie sich nicht um die anderen kümmern, dass sie ihr Öl eben nicht teilen. Was soll denn das? Also gerade nicht das, was man als christlich empfindet. Bei einem Gleichnis kommt es eben weniger darauf an, diese Einzelzüge zu bedenken, sondern es kommt vor allen Dingen auf den einen Vergleichspunkt an. Es geht darum, den springenden Punkt, sozusagen die Pointe zu finden. Und Jesus macht es uns einfach bei diesem Gleichnis, denn er sagt am Ende, was er sagen will. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also Jesus will mit diesem Gleichnis zur Wachsamkeit rufen. Und offenbar macht sich Jesus Sorgen um uns. Darum will er wachrütteln. Darum das Gleichnis. Dazu ein erster Gedanke. Das erste, das Ziel, ist ein großes Fest. Wenige Verse vor dem Gleichnis, also das ganze Kapitel im Grunde vor dem Gleichnis, spricht Jesus von Kriegen und Kriegsgeschrei. Terror überzieht die Erde, Mord und Totschlag, Armut und Verfall. Und das nicht irgendwo weit weg, sondern uns unmittelbar betreffend. Und inmitten dieser Katastrophen sagt Jesus, ihr geht auf ein gutes Ende zu. Am Ende wartet nicht das Chaos, sondern eine himmlische Hochzeit. Am Ende steht nicht der übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt. Und da gibt es einen Platz. Und an diesem Platz steht ein Namensschild. Und auf diesem Namensschild steht dein Name. Du bist eingeladen als Ehrengast. Was für ein starkes Bild. Gott gibt ein Fest und es ist ihm wichtig, dass du dabei bist. Gott will sein Fest nicht ohne dich feiern, will dich dabei haben in seinem Reich. Und darum lädt er ein zu seinem Fest ins Reich Gottes. Und das müssen und das dürfen wir uns auch immer wieder sagen lassen, immer wieder neu, weil wir es nicht fassen und es immer wieder auch vergessen. Ist dieses Leben schön? Umso besser. Aber das Schönste kommt noch. Ist dieses Leben hart? Schau aus, am Ende sitzt du an einem Tisch und prostest dem Bräutigam zu, hörst himmlische Musik und feierst das himmlische Fest. Unser Leben ist so wie der Vorabend des Festtages. Wir gehen auf ein Fest zu, das die Welt noch nicht gesehen hat. Und Gott will es zusammen mit dir feiern, dich in seiner Nähe haben. Das wirst du doch nicht verpassen wollen. Also nicht Untergang und Tod, nicht Madenfraß und Aschenrest stehen am Ende. Die Antwort am Ewigkeitssonntag heißt, wir gehen auf das Fest aller Feste zu. Und ihr habt die Einladungskarte von Jesus in der Tasche, ausgestellt auf euren Namen. Was für eine Aussicht! Aber das Gleichnis hat auch noch eine ernste, eine beunruhigende Seite. 10 Freundinnen brechen auf, dem Bräutigam entgegen, aber nur 5 sind dabei bei dem Fest. Und die anderen 5 müssen draußen bleiben. Die einen werden klug genannt und die anderen töricht. Was macht die Klugen klug und die Törichten töricht? Es ist die kluge Vorbereitung. Das ist der zweite Gedanke, die kluge Vorbereitung. Die Herausforderung für die Brautjungfern liegt in der Länge des Weges. Warten müssen und glauben. Nicht sehen, nichts so richtig in den Händen zu halten, keine Sicherheit zu haben. Das war schon immer eine Herausforderung für Christen. Und der Bräutigam, der lässt wirklich lange auf sich warten. Mit so einer Verzögerung hat niemand gerechnet. Konnte vielleicht auch niemand so richtig rechnen. Das wird für alle zu viel. Alle werden sie müde. Sie schlafen ein. Alle miteinander. Aber die Klugen, die können gelassen schlafen. Denn sie haben sich gut vorbereitet. Sie wissen, sie sind schnell startklar, wenn der Bräutigam kommt. Und der kommt, überraschend und unerwartet. Wenn der Bräutigam nicht gleich kommt, ist es für sie kein Grund, sich aufzuregen oder ständig auf die Sanduhr zu schauen. Die Klugen können seinem Kommen ganz entlassen entgegensehen. Denn wenn der Ruf kommt, sind sie bereit. Das Schlafen der Dummen dagegen ist eine verpasste Gelegenheit. Und zwar eine verpasste Gelegenheit, einen Fehler zu korrigieren. Hätten sie festgestellt, dass sie etwas ganz Entscheidendes vergessen haben, hätten sie doch die Chance gehabt, es sich zu besorgen. Das ist uns auch so etwas in dem Gleichnis, was ich nicht verstehe, dass um Mitternacht noch ein Händler offen hat. Aber sie hätten da in dem Gleichnis die Chance gehabt, der hat offenbar andere Öffnungszeiten gehabt, sich noch Öl zu besorgen. Aber sie verschlafen die Chance. Und im Rückblick betrachtet ist das tragisch. Klugsein bedeutet also in dem Gleichnis, klug vorbereitet sein. Dass man bereit ist, wenn der Bräutigam kommt, wenn das Fest beginnt. Und hier geht es um alles. Um drinnen oder draußen, um Leben oder Tod. Und das ist der Ernst dieses Gleichnisses. In den Psalmen heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist eine Lebensweisheit, dass sich vom Ende her die Werte neu sortieren. Unser Leben ist endlich und diese Erkenntnis, die sollte uns klug machen. Was zählt denn am Ende wirklich? Doch nicht Karriere, Geld oder Ruhm. Diese Weisheit, die können wir mit allen teilen, auch mit denen, die nicht an Gott glauben. Auch nicht an ein ewiges Leben glauben. Aber für uns Christinnen und Christen ist es darüber hinaus wichtig zu wissen, Wir sind nicht nur sterblich, sondern wir sind geschaffen, um ewig zu werden. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn es denn Gott gibt und wenn es dieses Himmelreich gibt, wenn es eine Zukunft gibt, die ganz erfüllt ist von Liebe, von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Versöhnung, von Frieden, dann sortiert das unser Leben neu, unser ganzes Leben um. Und die ersten Christen, die haben diese Klugheit nicht gescheut, sondern haben sie geliebt. Sie wussten, wir gehen nicht allein auf das Sterben zu, sondern auf die Vollendung unseres Lebens. Von Anfang an war und ist das Christentum eine Religion der Hoffnung. Die ersten Christen lebten, wie wir, in einer ablaufenden Geschichte. Sie hatten Schwierigkeiten, ja, Schwierigkeiten trotz ihres Glaubens und nicht nur trotz ihres Glaubens, auch gerade wegen ihres Glaubens wurden sie verfolgt und bedroht. Sie standen mit beiden Füßen in dieser Wirklichkeit auf der Erde und lebten zugleich von der neuen Zukunft her. Sie lebten nicht nur in einer ablaufenden Geschichte, mach uns klug und lehre uns, dass wir sterblich sind, dass unsere Zeit abläuft. Sie hatten auch und vor allen Dingen eine anlaufende Geschichte. Für sie war Ostern der Beginn des Himmelreichs. Und das, was in Kreuz und Auferstehung geschehen ist, war nicht nur eine Geschichte Jesu von Nazareth, es war auch ihre eigene Geschichte. Sie hatten das Kreuz vor Augen, denn auch ihr eigenes Leben war bedroht. Sie hatten Schwierigkeiten, wenn sie ihren Glauben klug und mutig lebten. Und sie waren erfüllt von der Gewissheit, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod war für sie nicht das Ende, sondern der Übergang in ein neues Leben. Ich fürchte, diese Perspektive wurde in den letzten Jahrzehnten sehr vernachlässigt. Wir sind leicht verführt, den Glauben dort zu suchen, wo er am intensivsten zu erleben und zu fühlen ist. Bin ich glücklich? Werde ich bestätigt? Nimmt Jesus meine Probleme weg? Bin ich nicht mehr arbeitslos? Finde ich schnell einen Partner oder eine Partnerin? Solche Fragen mögen dann vorrangig werden. Und lange Zeit wurde kritisiert, dass die Hoffnung des Christentums, also die königliche Hochzeit oder das neue Jerusalem oder das ewige Leben, ein Vertrösten auf das Jenseits sei. Aber das ist nicht richtig. Es war auch nie richtig bei denen, die lebendig gehofft hatten. Die klugen Jungfrauen waren in ihrer Gelassenheit wartend, aber nicht abwartend. Sie haben nicht verschlafen, sondern lebten erwartungsvoll, waren bereit für diesen großen Tag. Und es ist faszinierend, wenn man sich zur menschlichen Klugheit sterben zu müssen, von Gott auch das Zweite schenken lässt, nämlich, dass wir durch ihn leben werden. Vollendet leben in der himmlischen Hochzeit, in der Vereinigung Christi mit seiner Braut. Also klug ist, wer darauf schaut, dass ihm das Wichtigste auch wirklich das Wichtigste bleibt. Klug ist, wer auf das Ziel seines Lebens hin ausgerichtet ist, auf das Zusammensein mit Christus. Klug ist, wer sich davon nicht ablenken lässt und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Jesus erzählt Gerichtsgleichnisse. Nicht, weil er uns den Glauben oder die Stimmung vermiesen will. Er will verdeutlichen, es ist eben nicht genug, sich in der Gegenwart einzurichten. Jesus schaut auf das Ende, bevor es kommt. Und er zeigt uns die Chance zur Korrektur auf, solange es dazu Zeit ist. Darum erzählt Jesus so eindrücklich vom Himmel. Denn uns geht es ja so oft, wie Meister Eckhart, einer der großen Mystiker der Christenheit, es beschrieben hat: Gott ist allezeit bereit. Wir aber sind sehr unbereit. Gott ist uns nahe, wir aber sind im Fern. Gott ist drinnen, wir aber sind draußen. Man sagt, ein Dummer macht denselben Fehler zweimal. Ein Kluger hingegen lernt aus seinen Fehlern. Ein Weiser aber lernt aus den Fehlern, bevor er sie gemacht hat, und solange es Zeit ist, sie zu vermeiden. Amen.